und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Stohr aus Starnberg,
Achmed Mardisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
In der heutigen Folge geht es mal um eine ganz besondere Form der Verstopfung, der Obstipation, und zwar einer Verstopfungsform, die durch Medikamente induziert wurde. Das heißt, wir sprechen eigentlich im weitesten Sinne über Verstopfung, ein Symptom, viele Ursachen, aber dass Medikamente die Verstopfung verursachen, das ist den wenigsten bekannt. Achmed, bei welchen Medikamenten ist denn das ein Problem und bei welchen Medikamenten ist das ein richtig großes Problem?
Also erstmal grundsätzlich, Verstopfung ist ja so ein häufiges Symptom, was Patienten schildern, und die Ursachen sind vielfältig, wie auch der Titel unserer Sendung heute, und Medikamente ist eine Ursache und da gibt es viele. Da gibt es Blutdruckmittel, die das machen, und viele Medikamente, die als Nebenwirkung eine Verstopfung auslösen, aber das stärkste Medikament, was häufig wirklich bei vielen Patienten zu einer Obstipation, das ist der Fachbegriff für die Verstopfung, führt, das sind die Opiate, also die Schmerzmittel. Und das bekommen viele Patienten, und das Problem im Alltag ist häufig, wir setzen die Schmerzmittel an aus den verschiedensten Indikationen. Das kann natürlich Knochenschmerzen sein im Rahmen von irgendwelchen Brüchen, es können aber auch Tumorschmerzen sein. Grundsätzlich, wenn die Therapie gestartet wird, ist es wichtig, dass wir die Patienten darüber aufklären, dass unter der Opiattherapie eine Verstopfung auftreten kann. Häufig unterbleibt das im Sinne der Aufklärung. Die Patienten sind überrascht, bekommen dieses Symptom und setzen dann die Opiate wieder ab, weil sie natürlich, ja, Obstipation, Verstopfung ist ein quälendes Symptom für die Patienten. Und dann haben sie aber keine Schmerztherapie mehr und die Schmerzen kommen wieder. Also insofern, die gute Aufklärung ist da ganz wichtig, dass die Verstopfung auftreten kann. Sie muss nicht auftreten, aber sie kann auftreten und sie wird in einem häufigen Prozentsatz auftreten.
Da gibst du eigentlich im Prinzip, gibst du da ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, ja? Weil wir sind tief drin schon in einer relativ speziellen Verstopfungsursache, aber du sagst im Prinzip, der Patient muss die Symptome ja irgendwie richtig werten. Ja, das heißt, wir sind eigentlich bei den Symptomen, eigentlich bei der Definition der Verstopfung, und was sind die Symptome? Jochen, was ist denn die Definition von der Verstopfung und was sind die Symptome, die die Patienten so schildern?
Also grundsätzlich ist die Definition zu seltener Stuhl, zu harter Stuhl, wobei das durchaus von Patient zu Patient unterschiedlich sein kann. Es gibt welche, die haben nur einmal in der Woche Stuhlgang, das ist sicherlich etwas wenig. Es gibt aber auch welche, die haben regelmäßig Stuhlgang, jeden Tag, jeden zweiten Tag. Aber die Entleerung ist sehr schwer, der Stuhlgang ist sehr hart. Und beides würde man heute als Verstopfung bezeichnen. Ja, früher hat man immer gesagt, also wer weniger als dreimal pro Woche Stuhlgang hat, der ist verstopft. Aber ich glaube, diese Definition muss man etwas breiter führen. Und es geht darum, dass eben ein entsprechender Leidensdruck damit verbunden ist. Wenn jemand sagt, das ist für mich alles irgendwie kein Problem, dann sollte man auch zurückhaltend sein mit der Diagnose und wahrscheinlich dann auch mit der Behandlung.
Du sagtest, der Leidensdruck ist recht wichtig. Wenn der Patient bei uns sitzt, setze ich immer einen Leidensdruck voraus, sonst wäre er ja nicht bei uns. Das heißt, es ist ja sozusagen die ärztliche Aufgabe, so ein bisschen nachzufragen. Ich habe den Eindruck, dass gerade wenn es an Stuhlgang geht und Stuhltextur geht, die prosaische Beschreibung, also die Beschreibung in Worten, irrsinnig variabel ist und ich mir ganz, ganz viel anhören darf, aber im Endeffekt ist es nie das, was dann wirklich gemeint ist. Ich habe mir angewöhnt, da so Bilder zu benutzen. Da gibt es die Bristol-Stuhlformen-Skala, die kann man spaßeshalber sich im Internet auch aufmachen. Die gibt es dann auch in ganz witzigen Formen. Aber ich habe den Eindruck, dass die viel ergiebiger ist als das weitschweifige Gespräch um Stuhlgang. Ich lege wirklich die Skala hin mit den Bildern und sage, wie war es heute früh? Macht ihr das auch?
Ja, ich mache das auch. Also das ist durchaus etwas, was hilfreich ist, weil genau wie du sagst, die Sprache oder die Beschreibung des Stuhlgangs, das ist ja oft sehr blumig und für Nicht-Beteiligte an diesem Stuhlgang dann oft auch schwer zu verstehen, was denn da tatsächlich gemeint ist. Manchmal bringen die Patienten ja auch Bilder mit von ihrem Stuhlgang. Das hatte ich heute zum Beispiel in der Sprechstunde.
Da ist sehr beliebt. Sehr beliebt, ja.
Dann geht die Diskussion los über Farben, Formen und so weiter und so weiter. Also ich finde diese Bristol Stool Scale, die Stuhlskala, finde ich sehr hilfreich in der Sprechstunde, weil man dann mit einer Sprache spricht.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, damit man erst einmal so die Basis hat, über was spricht man überhaupt. Das ist klar. Und Jochen, was du ja initial gesagt hast, wenn wir das früher über die Stuhlfrequenz definiert haben, ist doch heute wirklich die Konsistenz auch sehr, sehr wichtig. Also ein täglicher Stuhlgang, der ganz hart ist, den die Patienten im Grunde genommen mühsam bei langem Toilettengang überhaupt ja quasi entleeren können, gilt schon als Verstopfung und das müssen wir behandeln, ne, weil das ja wirklich quälend ist. Und am Ende geht es eben über die Lebensqualität. Und der Patient, der einmal pro Woche Stuhlgang hat, aber sagt, komme ich gut mit klar, da gibt es keinen Handlungsbedarf. Aber ich will nochmal zurück, weil wir ja den Einstieg initial über die Medikamente gewählt haben und hier insbesondere die Schmerzmittel, die Opiate. Martin, erklärst du deinen Patienten, warum Opiate zu einer Verstopfung führen? Weil wenn du sagst, das macht Verstopfung, die meisten fragen ja, warum denn? Und dann natürlich aber die nächste Frage, was kann ich tun?
Das ist ja im Prinzip sehr spannend. Also du hast ja einige Medikamente aufgezählt, die Verstopfung machen können. Und es ist tatsächlich so, es gibt ganz, ganz viele Medikamente, die Verstopfung auslösen können oder verschlimmern können. Aber bei keiner Medikamentengruppe ist es so augenscheinlich wie bei den Opiaten, also diesen Schmerzmedikamenten. Und da ist es tatsächlich, zum einen ist es dosisabhängig, also je niedriger die Dosis, desto weniger Verstopfung und je höher die Dosis wird, desto regelmäßiger wird die Verstopfung bis zu wirklich Kieselsteine. Ja, wenn man die Opiate so hoch genug nimmt, dann kommen nur noch Kieselsteinchen hinten raus. Und das erkläre ich dem Patienten tatsächlich, weil das bei dieser Sonderform dann auch ganz andere Maßnahmen triggert. Und da erkläre ich dem Patienten tatsächlich, dass es diese Schmerzrezeptoren, also unter uns sind die Mu-Rezeptoren, ja, was den Patienten erkläre ich halt, dass die Schmerzrezeptoren eben auf den Schmerznerven und im Gehirn sein können. Und da ist es schön, wenn die Opiate wirken, weil sie halt den Schmerz reduzieren. Aber dass diese Schmerzrezeptoren eben auch am Darmnervensystem sitzen, an verschiedensten Stellen. Und da führen sie dazu, dass der Stuhlgang langsamer wird, ja, weil der ganze Magen-Darm-Trakt langsamer wird, dass der Stuhlgang härter wird, weil dieser Schmerzrezeptor sozusagen dazu führt, dass das Wasser aus dem Darmlumen in den Körper hineingezogen wird und dass auch die Schließmuskel sozusagen mit beteiligt sind, weil tatsächlich die Schließmuskel durch die Schmerzrezeptoren in ihrer Öffnungswahrscheinlichkeit reduziert werden. Das heißt, das sind gleich drei Mechanismen, die dazu führen, dass die Patienten Symptome haben. Das erkläre ich relativ intensiv. Da möchte ich gerne, dass die Patienten das verstehen, weil dann in der Therapie wollen sie auch verstehen, warum das plötzlich oftmals andere Medikamente braucht. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Was ich dem Patienten an der Stelle auch immer erkläre, ist, dass gerade die opioid-induzierte Verstopfung letztendlich nicht nur den Stuhlgang betrifft, sondern eigentlich heißt es die opioid-induzierte Motilitätsveränderung, es ist der ganze Gastrointestinaltrakt betroffen. Die Betroffenen haben oftmals auch Völlegefühl, weil der Magen nicht ordentlich entleert und viele andere Oberbauchsymptome bis hin zu Sodbrennen. Und dann muss man einfach erklären, dass das Sodbrennen darauf zurückzuführen ist, dass unten der Abfluss nicht frei ist. Wenn der Weg nicht frei ist, läuft es oben über. Und wenn man sich die Zeit nimmt, verstehen die Menschen das auch und dann kann man entsprechende Therapiemaßnahmen auch gut empfehlen.
Ich glaube, ganz wichtig vielleicht in dem Zusammenhang, weil ja Patienten dann auch häufig fragen, naja, wenn das eine Verstopfung macht, dann wäre doch die Opiattherapie in Form von Pflastern ganz gut. Aber ich glaube, an dem Punkt muss man sagen, es ist egal, über welchen Weg die Opiate in den Körper kommen, sie werden dieses Problem machen. Ne? Also ein Pflaster ist da nicht verträglicher als die Tablette und das unter der Zunge, die aufgehende Kapsel ist nicht besser als andere, egal wie die Darreichungsform ist. Wenn die Opiate in den Körper kommen, in die Blutbahn, werden sie dieses Problem bei einem ja relativ hohen Anteil von Patienten auch machen.
Es ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man im Prinzip den Menschen auch erklären soll.
Aber vielleicht ist noch ein Aspekt, den ich jetzt auch noch erwähnen wollte, ist, dass man sich nicht dran gewöhnt. Also, weil der ein oder andere dann vielleicht auch sagt, naja, man gewöhnt sich an die Schmerztherapie und dann wird das mit der Verstopfung besser. Ich glaube, es ist ganz klar, es findet keine Gewöhnung statt.
Genau, diese Art der Verstopfung wird niemals besser.
Ja. So ist es, genau. Ja, das ist, glaube ich, wichtig dann, wenn man dann darüber spricht, wollen wir das behandeln? Ja, das wollen wir behandeln, sprechen wir gleich drüber. Und wir wollen es konsequent behandeln. Und wir müssen es dann, wenn wir angefangen haben, es zu behandeln, auch langfristig behandeln, solange die Therapie mit den Opiaten stattfindet.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass im Prinzip der Applikationsweg völlig egal ist, also Pflaster, Schmelztablette im Mund oder intravenös oder als ganz normale Tablette oder Kapsel. Ist dir bekannt, dass unterschiedliche Opiate das in einem unterschiedlichen Ausmaß machen oder ist es tatsächlich nur die Morphinäquivalenzdosis, die das treibt?
Ich denke, es hängt davon ab, genau wie stark die Bindung an diesen Rezeptoren stattfindet. Und da sind natürlich unterschiedliche Opiate, die unterschiedlich stark binden und dann natürlich nicht nur die Wirkung, sondern auch die Nebenwirkung machen, durchaus. Aber am Ende haben wir den Oberbegriff der Opiate, aber da gibt es natürlich Unterschiede, das ist klar.
Also ich mache, wenn ich einen Patient identifiziert habe, der diese medikamenteninduzierte Version der Verstopfung hat, keine spezielle Zusatzdiagnostik. Wir haben ja die Verstopfung, die Feldwald- und Wiesenverstopfung, da haben wir medizinische Diagnostik, die erforderlich ist. Das ist nicht viel und nicht umfangreich, aber etwas unternehmen wir ja schon im Prinzip wie die rektale Untersuchung, wie mal Blutwerte, Elektrolyte, wie Schilddrüsenlabor, wie gelegentlich auch mal Blutzuckerwertbestimmung. Aber es ist nicht umfangreich. Mir ist keine Zusatzdiagnostik bekannt, die man machen müsste, wenn man eine opiatinduzierte Verstopfung hat. Sehe ich das falsch oder habt ihr da irgendwelche Zaubereien noch im Hut?
Nein, das ist, glaube ich, völlig korrekt. Also wenn der zeitliche Zusammenhang gegeben ist, das ist ja immer so ein bisschen die Voraussetzung, wenn ich ein Medikament als Ursache für die Nebenwirkung ansehe, dann ist aus meiner Sicht keine zusätzliche Diagnostik erforderlich. Es gibt natürlich Menschen, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber Menschen, die schon vorher zu einer Obstipation neigten, die werden besonders betroffen von dieser medikamenteninduzierten Verstopfung. Und ich finde, das kann man dann versuchen herauszuarbeiten, ob in gewissem Umfang dieses Problem schon vorher bestand und vielleicht deshalb eine weitere Diagnostik triggert oder ob das eben etwas ist, was ganz eindeutig und ganz klar und möglicherweise auch dosisabhängig mit den Opiaten dann aufgetreten ist. Das macht die Diagnostik aus meiner Sicht völlig überflüssig an dieser Stelle.
Ja, was machen wir denn jetzt? Also, Patient bekommt Opiate. Ich denke, wir machen die Aufklärung. Wir müssen, glaube ich, bei keinem Patienten sofort mit einer begleitenden Therapie, und da reden wir gleich über Laxantien und Abführmittel, starten, aber wir müssen die Aufklärung machen und dass das auftreten kann, weil es gibt ja Patienten, die haben vielleicht auch eher einen dünnen Stuhl, dann normalisiert sich vielleicht der Stuhlgang und es ist immer noch akzeptabel und ist noch keine Verstopfung, aber wie geht es dann weiter? Also ein Patient bekommt unter der Opiattherapie Verstopfung. Er kommt wieder zurück und sagt, das funktioniert nicht. Was ist der erste Schritt?
Na, wenn man in die Leitlinie hineinschaut, soll man auch diese Form der Verstopfung zunächst mal behandeln, wie alle anderen auch. Ja? Das heißt, Lebensstil, wobei mit Lebensstil erreicht man reichlich wenig. Die Menschen sollen ordentlich trinken, wobei wir sie abhalten sollen, unendlich viel zu trinken, weil das Wasser, das man oben hineintrinkt, kommt nicht in die Toilettenschüssel, zumindest nicht als Stuhlgang. Und wenn das nicht reicht, ist die nächste Stufe Ballaststoffe. Und wenn das nicht reicht, gehen die Patienten tatsächlich auf Abführmedikamente, also Laxantien. Und in der Situation ist bei mir die Erstlinientherapie Macrogol oder ein Picosulfat, also irgendwas Stuhlerweichendes oder was Stimulierendes. Aber ich habe die Erfahrungen, die die Leitlinie auch eigentlich schon sagt, dass die meisten Patienten mit dieser Sonderform mit der OEC eigentlich auf die klassischen Laxantien überhaupt nicht ansprechen, weil es nicht zum Wirkmechanismus passt. Geht euch das auch so? Also ich habe den Eindruck, einer von 10 sagt vielleicht auf Laxantien höflichkeitshalber, es geht ihm besser, aber die meisten sagen gleich nach wenigen Wochen, das bringt überhaupt nichts. Geht's euch auch so?
Ja, das entspricht auch meiner Erfahrung. Macht ihr das denn auch so, wenn die Patienten, wenn ihr mit einer Opiattherapie anfangt, meistens sind ja nicht wir Gastroenterologen, dass die damit anfangen, aber für den Fall, dass ihr mal anfangt, dass ihr von vornherein die Menschen auf dieses Problem aufmerksam macht und vielleicht auch schon mal Allgemeinmaßnahmen mit in die Diskussion bringt oder wartet ihr ab, bis das Problem tatsächlich dann aufgetreten ist?
Nee, ich glaube, die Aufklärung ist wichtig, weil wenn Patienten unter der Therapie dieses Problem kriegen, setzen sie die Therapie ab, weil sie es natürlich auch wissen, dass sie jetzt, also insofern Aufklärung, dass sie den Patienten auch anhält, wenn dieses Problem auftritt, dass sie dann wiederkommen und dass man dann was dran tut, weil natürlich das Ziel ist, dass die Schmerztherapie natürlich, solange sie nötig ist, auch entsprechend durchgeführt wird und nicht abgesetzt wird, weil sonst kommen die Schmerzen wieder und dann haben wir ein ganz anderes Thema und ein Problem, was man ja mit den Schmerzmitteln lösen wollte. Also insofern Aufklärung, wenn es dann zum Problem kommt, dann kommen sie und dann ist halt die erste Stufe, also neben den allgemeinen Maßnahmen, wie Martin hat schon gesagt, helfen ja nur bedingt oder eigentlich auch gar nicht, wenn man ehrlich ist, sind es dann die Abführmittel, die Laxantien, die wir dann leitliniengerecht in der ersten Stufe geben. Und ja, wenn das dann nicht wirkt, gibt es ja eine ja quasi ursächliche Behandlung für die opiatbedingte Verstopfung. Das sind die sogenannten Pamora. Als Abkürzung, Martin, was verbirgt sich dahinter? Ist ja eigentlich ganz spannend vom Wirkmechanismus, wenn man sich das mal anschaut, ne?
Die Pamora-Wirkstoffe finde ich ausgesprochen elegant, weil im Prinzip identifiziert wurde, man hat ein Medikament, das eine Nebenwirkung hat, eine ganz typische Nebenwirkung, die sozusagen an einem Wirkort entsteht, den man für die Hauptwirkung eigentlich nicht benötigt. Ja, sondern das Schmerzmedikament macht am Darm den Darm langsamer und den Stuhl härter. Da braucht es aber gar keine Opiatwirkung, um den Schmerz zu bekämpfen. Und dann wurde basierend darauf, auf diesem Kenntnisstand sozusagen entwickelt, ein Antagonist, der sozusagen genau diesen peripheren Rezeptor blockieren kann. Ja, und darum, da setzt sich der Name zusammen, das ist ein Akronym, peripher wirksame Opioidrezeptorantagonisten. Ja. Dieser periphere Rezeptor wird blockiert und damit wird diese periphere, in der Peripherie entstehende Nebenwirkung aufgehoben. Das klingt jetzt im ersten Moment so absurd. Ich gebe ein Medikament, das hat eine Nebenwirkung. Um die Nebenwirkung zu bekämpfen, muss ich ein anderes Präparat geben. Das Schöne ist, dieses zusätzliche Präparat hat dann keine weiteren Nebenwirkungen, weil dann wird es irgendwann sehr, sehr lustig werden, sondern dieses zusätzliche Präparat, und davon gibt es in Europa 3 verschiedene Wirkstoffe, ist dann exzellent geeignet, um die Verstopfung, diese spezielle Sonderform der Verstopfung zu behandeln. Und dem Patienten geht es relativ rasch besser. Das finde ich das Beeindruckende, weil wenn wir klinische Studien zu klassischen Laxantien sehen, dann sieht man so, ja, nach 1-2 Wochen sagen die Patienten langsam mal, sie spüren irgendwie was, ja. Und bei diesen klinischen Studien zu den Pamoras, da kann man die Stunden zählen. Ja. Also das Schnellste, was ich in einer dieser Studien gesehen habe, ist, dass nach 4 Stunden nach der ersten Tablette die Menschen auf die Toilette rennen. Ja. Also Menschen, die davor mal eine Woche lang keinen Stuhlgang hatten, nehmen eine Tablette und 4 Stunden später laufen sie zur Toilette. Das finde ich ganz exzellent.
Das ist beeindruckend. Ja. Also deswegen eine Nebenwirkung gibt es, das ist der Durchfall. Nämlich das ist das, was sie dann spüren auf einmal. Ja, nach ewig langen, harten Stuhl, Verstopfung, müssen sie aufs Klo, haben weichen Stuhl und interpretieren das als Durchfall. Aber es ist natürlich die Wirkung, die wir ja wollen. Und dann reguliert sich es natürlich auch. Das ist auch klar.
Aber machen die wirklich Durchfall? Also ich meine, sie sehen immer nur die Nebenwirkung auf. Ne? Also wenn genau. Einer vorher keinen Durchfall hatte, wird er dann auch unter diesem Medikament keinen Durchfall bekommen, oder?
Also Durchfall bekommen sie, glaube ich, nicht. Also meine Patienten kriegen alle keinen Durchfall. Nee. Was manche Patienten schon berichten ist, dass sozusagen nach 1-2 Tagen die Schüssel mal so richtig voll ist. Aber das ist medizinisch ja die paradoxe Diarrhoe. Das ist ja sozusagen der aufgehobene Stuhlgang, der endlich raus darf und halt noch matschig ist. Aber es ist kein Durchfall und ich glaube in den klinischen Studien taucht es so ein bisschen als Wort Durchfall auf, weil wie willst du es denn in so Fragebögen anders abfragen? Aber im klinischen Alltag sehe ich das eigentlich nicht. Ich sehe das eher als Erleichterung. Die Leute sind ganz froh, dass sie den Mist irgendwie los sind. Den Darminhalt und dann ist er halt mal heraus.
Und das ist Missinterpretation durch die Patienten, genau.
Und dann kann man das exzellent sehr langfristig geben. Es gibt ja in Tablettenform und es gibt es auch in Spritzenform. Wendet ihr die Spritzenformen eigentlich an oder ist das was Historisches, was wir früher mal hatten, aber eigentlich kaum noch brauchen?
Auf der Palliativstation haben wir die ganz gerne mal angewendet oder im Krankenhaus, wenn irgendwo eine orale Therapie da nicht in Betracht kam, aber sonst im Tagesgeschäft eigentlich nicht. Wüsste ich nicht, dass ich das jemals angewendet hätte. Also ich bevorzuge die Tabletten wie die Patienten natürlich auch.
Ja, ich denke, mit der Einführung der Tablettenform ist eigentlich die Subkutane wirklich den speziellen Situationen vorbehalten. Früher, als es die Tabletten noch nicht gab, hat man das ja mal versuchsweise dann in der Klinik, ne? Patienten kamen mit einem drohenden Darmverschluss oder zumindest haben die Patienten das so geschildert und dann hat man mal so eine subkutane Gabe gemacht. Aber mit der Einführung der Tabletten hat man da ja eine Therapie, die man ja auch langfristig, solange die, und das ist wichtig, diese Schmerztherapie mit den Opiaten erfolgt, muss auch die parallele Therapie dieser Substanz quasi als Antagonismus durchgeführt werden. Und ich glaube, wichtig ist, das muss man auch noch sagen, dass diese der Gegenspieler, dass das nicht im zentralen Nervensystem stattfindet, also dass es nicht in das Hirn geht, weil sonst würde es ja auch die Schmerzwirkung aufheben und das tut es eben nicht. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig.
Wie hältst du deine Patienten bei der Stange? Es ist ja so, dass wir sehr gut wissen, dass Menschen, wenn es ihnen besser geht, Medikationen sehr gerne vergessen oder eigenständig mal pausieren oder aussetzen und es nicht so gerne angeben. Wie haltet ihr die Patienten bei der Stange, dass es in dem Fall wirklich eigentlich nicht geht, das auszusetzen?
Ja, ich glaube, das ergibt sich selbst und die Patienten halten sich bei Stange. In dem Moment, wo sie es absetzen, bekommen sie das Problem wieder. Also ich glaube, das ist ja so unmittelbar, dass die Patienten das selber spüren, dass sie im Grunde genommen es vielleicht mal versuchen, aber dann auch schnell wieder ansetzen, wenn sie merken, die Verstopfung ist wieder da. Und das ist wirklich ein quälendes Symptom, das will kein Patient. Ne? Und die Aufklärung ist wichtig.
Compliance-Probleme sehe ich da eigentlich auch nicht. Also das größte Problem, Ahmed hat es ja schon am Anfang gesagt, ist, dass die Patienten die Schmerzmedikation reduzieren und da eben in einsamer subtherapeutischen Bereich kommen, das muss man versuchen zu verhindern. Und ich glaube, da ist eher die Compliance mit den Schmerzmedikamenten wichtiger als mit dem Opiat-Antagonisten. Das ist so meine Erfahrung. Ich habe aber noch mal eine andere Frage an euch. Die Nebenwirkungen an anderen Abschnitten des Verdauungstraktes sind ja auch nicht so selten. Ob das nun Schluckstörungen sind, dass andere Probleme sind, seht ihr das auch relativ häufig? Und wie ist eure Erfahrung da mit den Opiat-Antagonisten?
Also das Vollbild der opioid-induzierten Bowel-Dysfunction, wie es so schön heißt, sehe ich eigentlich selten mehr. Das geht ja wirklich, wie du sagst, von Schluckstörung über schweres Sodbrennen, dann über Völlegefühle im Magen. Was ich schon häufig sehe, sind diese magenassoziierten Beschwerden. Aber das, muss ich ehrlich sagen, sehe ich bei der klassischen Verstopfung eigentlich auch. Also viele meiner Patienten, die am Ende mit einem Abführmedikament nach Hause gehen, sind eigentlich reingekommen mit, sie haben Magenschmerzen und haben Oberbauchdruck. Ja, das finde ich ein generelles Symptom dieses Krankheitsbildes Verstopfung, dass die Patienten im Magen ihre Beschwerden haben. Also wie gesagt, diese ganzen vielen akademischen Symptome, Schluckstörungen oder so, habe ich noch nie gesehen bei Opiaten. Ja. Aber den Bereich Magen, den sehe ich schon häufig. Und da gehört halt die Übelkeit und das gelegentliche Erbrechen irgendwie auch mit dazu.
Also Schluckstörungen habe ich gelegentlich schon mal gesehen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das weiß und dass man danach fragt. Ich habe zweimal Leute gesehen, die wurden auf Achalasie behandelt. Und zwar einmal endoskopisch, einmal operativ. Und am Ende war es eine opiat-induzierte Nebenwirkung. Und das ist natürlich dann bitter. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man das weiß. Und bei denen stand interessanterweise die Verstopfung überhaupt nicht im Vordergrund. Das war gar nicht irgendwie so ein großes Problem, sondern sie kamen zur weiteren Abklärung einer Dysphagie und endeten dann letztendlich im Interventionsbereich. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass vielleicht auch für die Zuhörer, dass man da breit denkt und das so ein bisschen im Hinterkopf hat. Häufig ist das man nach meiner Erfahrung auch nicht, aber es kommt tatsächlich vor und finde, das ist wichtig zu wissen.
Finde ich total spannend, weil wenn du von Achalasie sprichst, dann natürlich, wenn die Opiate machen peripher ein Schließmuskelproblem, machen die Schließmuskel eng. Hatten einer von den beiden an den anderen Schließmuskeln auch Probleme oder war das singulär der untere Esophagus-Schließmuskel?
Also wir messen ja im Rahmen der Manometrie dann nur unteren und oberen Esophagus-Sphinkter. Am oberen Esophagus-Sphinkter war meines Wissens aus der Erinnerung heraus nichts und andere Beschwerden im Verdauungstrakt wurden tatsächlich nicht thematisiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das eben auf dem Radar hat. Opiate, Gastrointestinaltrakt, das sind nicht unbedingt Freunde. Natürlich die opiat-induzierte Obstipation, die steht ganz im Vordergrund. Was ich auch noch ganz wichtig finde, viele von diesen Patienten haben ja auch durchaus Co-Medikationen, zum Beispiel aus dem Bereich der Psychopharmaka, die ebenfalls solche Nebenwirkungen hervorrufen können. Wie verhaltet ihr euch da? Wenn zum Beispiel jetzt noch ein Amitriptylin mit an Bord ist, was macht ihr dann?
Im Grunde nichts anderes. Also ich meine, wir versuchen die quasi in der ersten Stufe, also jegliche medikamentös bedingte Obstipation wird nach der Leitlinie im Sinne einer Stufentherapie behandelt. Und natürlich sind jetzt die Wirkmechanismen unter dem Psychopharmaka nicht die, die man mit so einem Pamora oder mit einem Opiat-Antagonist auch behandeln kann. Insofern helfen da dann nur die entsprechenden Abführmittel, die verschiedenen Formen, dann auch in einer gewissen Dosis, die gesteigert werden muss. Und bei der Opiatbedingten haben wir dann eben noch die zweite Stufe, die wir dann setzen können oder geben können, die wir gerade ausführlich besprochen haben.
Weil die Frage, die du stellst, Jochen, wirft ja auch nochmal ganz dringend die Antwort auf. Pamoras sind ja keine Abführmedikamente, sondern Pamoras sind wirklich nur für die opioidinduzierte Verstopfung. Ja, aber die sind sozusagen ein Antagonist an einem Rezeptor, aber kein klassisches Abführmedikament. Das heißt, jemand, der mit Psychopharmaka sich eine Verstopfung einfängt oder aufgrund einer Schilddrüsenfunktionsstörung eine Verstopfung hat, der wird auf dem Pamora überhaupt keinen Effekt haben, weil das sozusagen nicht ursächlich ist. Aber die Pamoras werden manchmal auch oft fehlverstanden im Sinne von Menschen mit einer opiat-induzierten Obstipation brauchen nur Pamoras. Und die Sichtweise ist ja auch oftmals falsch, weil die Leitlinie sagt ja, wir haben so ein Stufenschema, sagt aber auch im Prinzip, dass wir nach hinten raus die Präparate, die Wirkstoffe kombinieren. Ja, die haben ja alle unterschiedliche Wirkmechanismen und die kann ich kombinieren. Das heißt, meine Pamora-Patienten, also viele meiner Pamora-Patienten sind tatsächlich auf zwei Präparaten, weil gerade diejenigen, die älter sind, haben ja sozusagen eine Obstipation, mit der sie schon hineingekommen sind und dann plus die opioid-induzierte Obstipation. Natürlich haben die plötzlich einen Wirkstoff wie Macrogol plus ein Pamora und wenn dann noch ein Amitriptylin mit dazu kommt, brauchen manche plötzlich auch noch ein Picosulfat oder ein drittes dazu. Das ist dann schon viel und glücklicherweise brauchen nur die wenigsten Kombinationstherapien, aber so richtig selten finde ich Kombinationstherapien auch nicht. Geht's euch da anders?
Nein, also ich glaube, da hast du völlig recht und ich denke, deshalb habe ich diese Frage auch aufgeworfen, dass die Obstipationstherapie generell und insbesondere in diesen Fällen durchaus eine Herausforderung ist und dass das durchaus eine Differentialtherapie sein kann oder sein muss in vielen Fällen, wo eben verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen sind. Ja, es kommt ja immer wieder mal vor, dass du Patienten denkst, naja, es ist eine opiat-induzierte Obstipation und du behandelst mit einem Pamora und es wird vielleicht doch nicht so viel besser, wie du dir das erwartet hast und dass man dann eben über den Tellerrand hinausguckt, was ist denn da noch? War da noch eine vorbestehende Obstipation? Sind da noch andere Medikamente an Bord, die irgendwo diese Probleme machen, sodass man dann manchmal, wie du das sehr schön dargestellt hast, bei zwei oder drei Medikamenten landet. Und das ist, glaube ich, etwas, was man da auch mitgeben muss, dass diese Präparate eben nicht die Lösung für alle Probleme sind, sondern eine gute oder sehr guter Therapieansatz, wenn die Opiate mit an Bord sind und die entscheidende Ursache für die Verstopfung sind.
Jetzt haben wir in viele Richtungen gedacht. Ich glaube, Martin, wir wollen jetzt mal Kernaussagen von dir hören. Eine gute Zusammenfassung.
Genau, wir wollen mal Kernaussagen. Also was wir sicher jetzt auch gelernt haben, ist, wir brauchen unbedingt mal eine Folge, wo wir die differenzierte Verstopfungstherapie besprechen, wo wir alle unsere Tipps und unsere Tricks und unsere Kartenspielertricks auf den Tisch legen, wie wir das richtig machen. Unser Thema heute war ja eigentlich Verstopfung, ein Symptom, viele Ursachen. Und als Kernelement hatten wir gerade diese Nebenwirkung, die opioid-induzierte Verstopfung, als Sonderform vorgestellt. Insofern die Kernaussagen sind, weil es gibt Medikamente, die Verstopfung verursachen und es gibt Medikamente, die verursachen eigentlich immer Verstopfung und da gehören Schmerzmedikamente vom Opiat-Typ dazu. Diese Sonderform ist sehr, sehr häufig und wie der Ahmed so schön gesagt hat, die hört nicht auf. Wenn man auf diesen Schmerzmedikamenten ist, dann hat man diese Verstopfungsform dauerhaft. Glücklicherweise gibt es eine Lösung für dieses Problem. Es gibt die Arzneimittelgruppe der Pamora. Die haben wir in der Hinterhand und können speziell diese Verstopfungsform sozusagen damit behandeln. Und das ist etwas Gutes, was uns die Wissenschaft in den letzten 15 Jahren hervorgezaubert hat. Liebe Zuhörer, das war's für heute wieder auf der Verdauungscouch. Wir bedanken uns für euer Interesse und wir hoffen, dass ihr doch einiges Neues erfahren habt und dass ihr die ein oder andere Anregung mitnehmen konntet. Und da bleibt für mich nur noch Grüße zu senden. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen, und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.